Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Unser Predigttext spricht davon, dass die Christen in Rom, an die der Predigttext gerichtet ist, eines Sinnes sein sollen in der vierten Zeile, dass sie einander annehmen sollen, dass sie Eintracht haben sollen untereinander. Es herrscht offenbar Streit. Und worum es bei diesem Streit geht, merkt man nur und erfasst man nur, wenn man die vorangehenden Verse des Kapitels 15 hinzunimmt. Da ist von den Starken und den Schwachen die Rede. Und den Starken, die die Schwachen annehmen sollen. Und worum es bei diesem Streit zwischen den Starken und den Schwachen geht, erfasst man nur, wenn man auch noch von dem Kapitel 14 einige Verse hinzunimmt. Ich lese also vom Anfang des Kapitels 14 und dann Kapitel 15, 1 bis 12. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richte nicht den, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn, er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Wir aber, die wir stark sind, sollen die Schwächen derer tragen, die nicht stark sind und nicht Gefallen an uns selber haben. Ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Und nun kommt der Predigttext. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid. Untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht in Psalm 18, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es im 5. Buch Mose, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum im Psalm 117, lobet den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker, auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn man ihn so im Zusammenhang liest, unseren Predigttext, dann steht er sperrig im dritten Advent. Man weiß nicht so recht, was er hier eigentlich zu suchen hat. Man geht in die Kirche in der Hoffnung, Adventslieder zu singen, alte Worte zu hören, die fremd und doch vertraut aus der Ferne grüßen. Man geht in die Kirche am Abend eines endlich einmal nicht verkaufsoffenen Adventssonntags. Man will eine Auszeit von den Weihnachtsvorbereitungen, einmal Pause, Ruhe. Und dann zieht einen der Predigttext und die Predigt hinein in die theologische Krawallszene der frühen Christenheit. Paulus bezieht Stellung in den Streitereien, die damals die ersten Christen trennten. Streitigkeiten zwischen Christen aus den Juden, das ist die Beschneidung, und den Heiden, den Christen aus den Heiden, Griechen, Römer und so weiter. Die Heidenchristen, die das Fleisch aßen, das auf den Märkten blutig herumlag und daher unrein war, und Judenchristen, denen genau das verboten war und die auch keine Gemeinschaft haben wollten mit denen, die dieses Fleisch essen. Judenchristen, die die herkömmlichen Festzeiten ihres Volkes und den Sabbat einhalten, und Heidenchristen, denen das ziemlich egal ist und die nicht einsehen, warum sie sich am Sabbat anders benehmen sollten als sonst. Die Schwachen und die Starken nennt Paulus sie. Die Bedenkenträger auf der einen Seite, die sich an den Buchstaben der Schrift halten, und auf der anderen Seite die Christen, die sich frei wähnen vom Gesetz. Auf der einen Seite die, für die das Gesetz natürlich auch keine Zwangsinstanz ist, unter der sie leiden, sondern für die das Gesetz der selbstverständliche, liebgewordene und liebgewohnte Lebensraum ist, in dem sie und ihre Väter und Mütter gelebt haben, die vertraute Gliederung der Welt und der Zeit, an denen ihr Herz hängt. Und daneben in der gleichen Gemeinde die anderen, die solche Bindungen nicht kennen und denen sie nichts bedeutet, die Traditionalisten und die Liberalen. Als ich an diesem Punkt mit dem Nachdenken und dem Schreiben war, da habe ich daran gedacht, den Predigttext zu wechseln. Heute ist dritter Advent, wie gesagt. Wie komme ich von hier zurück zum Advent? Aber nach Möglichkeit wechsle ich die Predigttexte nicht also weiter. Weiter nicht ohne eine gewisse Faszination, denn aktuell ist er schon. Dieser Text. Natürlich, nur wenige Christen kommen heute auf die Idee, wirklich den Sabbat zu halten. Und nur wenige kennen überhaupt die Regeln über die reinen und unreinen Speisen, über deren Geltung sich die Christen damals gestritten haben. Aber auch bei uns gibt es die Strengen und die Liberalen. Diejenigen, die beispielsweise den Verzicht auf Fleisch aus Tierschutzgründen für geboten halten, und diejenigen, die weiter gern und mit gutem Gewissen Fleisch essen. Diejenigen, die für eine Segnung homosexueller Gemeinschaften sind, und diejenigen, für die das nach wie vor verboten ist. Diejenigen, die unter Berufung auf die Bergpredigt jede Ausübung von Gewalt ablehnen, und diejenigen, die aus christlicher Verantwortung zur Bundeswehr gehen. Und in etwas früheren Zeiten, ein paar Jahrzehnte zurück, waren es diejenigen, die Tanzen und Rauchen und Kartenspiel und Miniröcke und vorehelichen Sex ablehnten, gegen diejenigen, die fanden, dass es wichtigere Probleme gibt als diese, nämlich zum Beispiel Atomwaffen. Das geht gar nicht. Und da fanden wieder andere, dass Atomwaffen nicht gut, aber vielleicht unvermeidlich seien. Und das waren des Öfteren dieselben, die Tanzen, Kartenspiel und vorehelichen Sex ablehnten. Meine Güte, wie komme ich bloß von hier aus wieder zurück zum Advent? Irgendwie ist das doch nicht der Sinn des Advent, dass wir uns an diese Streitereien erinnern lassen, an fremde Glaubenskriege damals zwischen Judenchristen und Heidenchristen, auch nicht an solche in der jüngeren Gegenwart zwischen Moralaposteln und Liberalalas und erst recht nicht an die Streitereien, in die wir hier heute verwickelt sind. Davon gibt es genug. Denn jede politische Auseinandersetzung, Abtreibung, Gleichstellung homosexueller Gemeinschaften, Organspende, Umgang mit Flüchtlingen, alle diese Auseinandersetzungen verbinden sich leichtfüßig mit unseren Glaubensüberzeugungen und werden dann noch bitterer. weil wir dann den Andersdenkenden aus der Gemeinschaft ausschließen können. Wer so denkt, gehört nicht dazu, trennt sich von uns, trennt sich von Schrift und Bekenntnis, hat einen anderen Geist, lebt nicht in der Nachfolge, wie die Einschätzungen immer heißen mögen. Und kein Irrtum. Paulus ist damals nicht der Meinung, dass das unwichtige Streitereien wären, die damals die Gemeinden zertrennt haben. Er ist mitnichten der Meinung, dass man da so oder so entscheiden kann. Paulus ist, das hat er eben in diesen Fragen im Galaterbrief und im Römerbrief bewiesen, mitnichten ein Vorbild, wenn es darum geht, die Meinungen anderer zu respektieren, sondern er widerspricht. Er ist auf der nach oben offenen Skala der theologischen Streithähne ziemlich weit oben anzusiedeln. Er weiß auch hier im Kontext unseres Predigttextes sehr wohl, wo die Starken stehen, ist selbst der Meinung, dass man das unrein geschlachtete Fleisch ruhig essen kann und dass alle Tage gleich sind. Da stimmt er den heidenchristlichen Teil der Gemeinde zu. Er hat in den ersten Kapiteln des Römerbriefs und im Galaterbrief leidenschaftlich argumentiert, herausgestellt, dass die Zugehörigkeit zu Gott nicht am Einhalten von Festzeiten, von Reinheitsvorschriften und an der Beschneidung hängt. Und er sagt es auch in diesen beiden Kapiteln noch einmal: Nichts ist unrein an sich selbst, sagt er. Aber dann hält er inne. Es ist alles gesagt. Es ist für den Apostel deutlich, wo Recht und wo Unrecht liegt. Er hat nicht geschwiegen und war nicht diplomatisch, sondern hat klar Ja und Nein gesagt. Aber nun hält er inne. Die beiden Gruppen in der Gemeinde stehen gegeneinander. Die Heidenchristen, die gar nicht einsehen, dass sie sich Traditionen unterwerfen sollten, die ihnen nichts bedeuten, die sehen sich von Paulus bestätigt. Und die Judenchristen, die nicht einfach Traditionen folgen, sondern nach dem Willen Gottes forschen und sich daran halten, sehen sich missverstanden und ausgegrenzt. Es ist wie bei uns, wo die Vegetarier gegen die Fleischesser, die Befürworter einer Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften und deren Gegner und die Pazifisten gegen diejenigen, die Gewalt zuweilen für unvermeidlich halten, stehen. Und diejenigen, die angeblich das Alte Testament abwerten und diejenigen, die gerade auf unseren Text verweisen, wo auch Paulus es als unverzichtbare Norm der Kirche betrachtet. Klar. Wir sind in diesen Streitigkeiten immer auf irgendeiner Seite und überzeugt davon, dass wir Recht haben und der andere gefährliche und verderbliche Wege geht. Aber hier hält Paulus inne. Denn welche Seite von diesen vielen Seiten im Laufe der Kirchengeschichte auch immer Recht hat, es genügt nicht, Recht zu haben. Wie gesagt, keine Aufweichung der Gegensätze, keine Ermäßigung der Wahrheitsansprüche, keine Relativierung von Recht und Unrecht. Es ist für Paulus klar, wer die Starken und wer die Schwachen sind, wer die Unfähigen sind und wer die Einsichtigen. Und es ist glasklar, wo er steht. Aber wir, die wir stark sind, sagt er, sollen die Schwächen derer tragen, die nicht stark sind. Und nicht Gefallen an uns selber haben. Ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Es ist das eine, sich im Recht zu glauben, und das andere, den, der unserer Meinung nach Unrecht hat, nicht mehr zu achten. Über allen Streitigkeiten, über allem unbestreitbaren Recht haben, muss die Anerkennung des anderen stehen. Denn das ist uns vorgegeben. Der andere ist anerkannt. Er ist getauft. Er gehört zu Christus. Er ist geliebt, mit seiner Besonderheit und seinen Einsichten und Ansichten, die ich so gar nicht teile und die nie die meinen werden, sein werden. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. den anderen anerkennen, wie Christus ihn anerkannt hat. Den anderen annehmen, weil Christus ihn angenommen hat. Und genau darum stellt Paulus heraus, dass die streitenden Parteien seiner Zeit, Judenchristen und Heidenchristen, beide von Gott geliebt sind, stellt heraus, dass beiden, denjenigen, die aus den Juden und denjenigen, die aus den Heiden stammen, die Verheißungen der Propheten gelten. Eine Kaskade von Texten zählt er auf, die den Heiden klarmachen sollen, die Christen aus den Juden gehören zu euch. Und umgekehrt den Judenchristen deutlich machen soll, da steht es doch, die gehören zu euch. Das löst gar nichts. Das hebt den Streit nicht auf. Das relativiert die scharfen Gegensätze nicht. Das verhindert nicht, dass die Debatten weitergehen. Aber es stellt den ganzen Streit unter das Vorzeichen, dass wir in demjenigen, dessen Position wir für falsch und verderblich halten, einen Menschen sehen, der Jesu Bruder und Schwester und der unser Bruder und unsere Schwester ist. Unser Streit, den wir haben, ist keine Selbstdurchsetzung, keine Eitelkeit, habt nicht Gefallen an euch selbst, schreibt Paulus. Unser Streit ist keine Rechthaberei, sondern Fürsorge, geleitet von Rücksicht für den anderen und für die andere. Natürlich streiten Christen untereinander, damals wie heute. Nicht nur in der Kirche, sondern sie nehmen an politischen Auseinandersetzungen teil, heute. Sie streiten um Klimaerwärmung und um die richtigen Mittel dagegen, um den richtigen Umgang mit der Migration, um Organspende, um den richtigen Weg zum Frieden und so fort. Und dieser Streit hört in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit nicht auf. Und wir sind überfordert, wenn wir um des lieben Friedens willen schweigen oder nur noch in den Bart brummeln sollten. Aber die Advents- und Weihnachtszeit zieht eine Grenze in diesen Streit. Denn hier in dieser Zeit wird der Herr verkündigt, der kommt. Und der kommt eben nicht nur zu uns, sondern zu allen Menschen, weil er sie liebt. Auch den mir gegenüber mit seinen saudummen Ansichten. Und damit bin ich eben doch beim Advent. Denn diese Rücksicht zeichnet der Advent und zeichnet Weihnachten in unserer Auseinandersetzung ein. In der Kirche nicht nur, sondern auch darüber hinaus. Gott, der den von seinen Irrtümern umgetriebenen Menschen nicht einfach stehen lässt, ihn auch nicht mundtot argumentiert, sondern in die Dunkelheit und in den Irrtum der Welt kommt. Und er kommt nicht als der Rechthaber, sondern als der Gott, der den irrenden Menschen unter seinem Irrtum sucht und besucht. Das, wie Zacharias sagt, aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und der über unserem Streit steht, ergreife uns und bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.